Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 14. März 2025. Dominik Feusi und Markus Somm. Zuerst ein Hinweis in eigener Sache. Brüssel einfach aus Aarau. Was sind die Einzelheiten, Dominik?
Ja, am 31. März 2025, am 6. Uhr Türöffnung, am 6:30 fängt es an. Brüssel einfach, ein Live-Podcasting von dir und mir mit Andreas Glarner, SVP-Nationalrat aus dem Kanton Aargau, zum Thema von diesen möglichen Rahmenverträgen, wo zwar noch niemand gelesen hat und doch ziemlich viel bekannt ist. Wir diskutieren das mit dem Andreas Glarner, mit dem Publikum. Wir freuen uns, wenn ihr alle dabei seid, mit dem Link unten dran oder auf nebelspalter.ch/events kann man sich anmelden. Es wird ein kleiner Unkostenbeitrag verlangt.
Genau, und das ist immerhin einer der erfolgreichsten SVP-Kantonalpräsidenten, ein überwältigender Wahlsieg eingefahren mit seiner SVP, obwohl die Leute immer das Gefühl haben, Andreas Glarner sei eine Belastung für die Partei, ist überhaupt nicht so. Einer der prominenten, erfolgreichen Kantonalpräsidenten der Schweiz. Kommen schauen, sehen, was der Andi Glarner zu sagen hat. Gut, gehen wir zum Bundesrat. Heute ist Freitag, deshalb Bundesratssitzung, weil es ist Session. Dann ist immer Bundesratssitzung und natürlich heute ist eine spezielle Bundesratssitzung, weil es ist die erste Bundesratssitzung, die erste offizielle mit dem neuen Bundesrat Martin Pfister. Nicht die offizielle, die erste.
Nein, er ist noch nicht im Amt. Er ist einfach nur bei der inoffiziellen, Markus, bei der inoffiziellen Sitzung vor der offiziellen ist er kurz dabei gewesen, weil es um die Departementsverteilung gegangen ist. Genau. Aber richtig rein darf er erst nach dem 1. April.
Jetzt habe ich die Viola Amherd schon verabschiedet.
Ja, das ist ganz schön.
Tut mir sehr leid, um mich entschuldigen, aber vielleicht eben Departementsverteilung, auf das wollte ich eigentlich raus. Riesenüberraschung. Was ist passiert?
Der Beat Jans wird Verteidigungsminister. Nein, natürlich nicht. Das wäre wirklich die alte Fasnacht aus Basel, wenn das so wäre. Nein, natürlich. Es ist so, wie wir es alle gesagt haben. Und wie es der Martin Pfister ja wollte. Er hat gesagt, ich übernehme das Verteidigungsdepartement. Ich mache diese Legislatur sicher fertig und die nächste auch noch. 7 Jahre. In der Bibel sind immer 7 Jahre, ist eine ganz wichtige, jeweils eine Zeitspanne. In 7 Jahren kann alles ändern. Entweder haben wir 7 gute Jahre oder wir haben 7 Jahre lang Plage und Untergang. Das werden wir dann noch sehen.
Genau, aber es ist klar, oder? Der Martin Pfister ist 61, kann man selber ein bisschen ausrechnen. Der wird jetzt nicht 12 Jahre im Bundesrat bleiben, sondern 7 Jahre ist für ihn vielleicht gerade eine gute Zahl, wo er denkt, das wäre gut. Und das ist deswegen natürlich auch interessant, weil es haben ja so viele Leute aus der Mitte abgesagt, wo man gemeint hat, die wollen doch unbedingt Bundesrat werden. Die haben alle nochmal eine Chance, weil der Martin Pfister ist nicht gerade ein Übergangsbundesrat, das ist übertrieben bei 7 Jahren, das ist nicht wahr, das ist immer noch eine lange Zeit. Aber es ist halt gleich ein bisschen absehbar, dass er jetzt nicht gerade Berse-mässig oder Philipp Etter-mässig 30 Jahre bleibt. Jetzt muss man aber sagen, und du hast ein interessantes Bundeshausbriefing heute gerade jetzt vor wenigen Minuten publiziert. Es ist natürlich jetzt nicht mehr die Mitte, die im Fokus steht, wenn es um Bundesratswahlen geht, sondern die nächsten Gesamterneuerungswahlen, die dann eben nach den nächsten Wahlen sind. Die sind interessant, weil erstens, das kann man sicher sagen, also nicht sicher sagen, das kann man ja nie sagen, man weiss ja nicht, wie Gesundheit ist von diesen Leuten. Aber es wird jetzt niemand mehr zurücktreten innerhalb von dieser Legislatur, das ist sehr, sehr sicher. Die zwei Amtsältesten, das ist Ignazio Cassis und Guy Parmelin, die werden todsicher die Legislatur wollen fertig machen. Eben, wie gesagt, man weiß es ja nie, keine Ahnung, aber eigentlich schon. Und dann sind die FDP und die SVP dran und das wird interessant. Du hast mal eine Auslegeordnung gemacht, was für Leute kommen in Frage. Dominik, was ist das Wichtigste?
Ja, es sind ja 2 Latiner-Sitze einmal zuerst und darum wird ganz sicher diskutiert werden, inwiefern die latinische Schweiz, Romandie und Tessin, Anspruch haben auf einen Ersatz. Bei der FDP wird man auch den Druck, oder bei beiden Wahlen wird es den Druck geben von SP, Grünen und linksgrünen Medien, dass es auch eine Frau ist, muss das ein bisschen die beiden Sachen im Hinterkopf haben. Und dann, wenn man das ein bisschen anschaut, wer da oben ist, zum Beispiel bei der FDP, fangen wir dort an. Christelle Luisier, die wird genannt, sie ist Staatsrätin aus dem Kanton Watt, gilt als ziemlich erfolgreich, ist auch nicht so links wie die Gruppe Latin Sust, also das ist bei der FDP ganz komisch. Die Basis ist ja schon sehr auf dem Kurs von Thierry Burkhardt, aber die Leute, die es bis jetzt auf Bern geschafft haben, die kommen noch aus dem weichgespülten linksliberalen Freisinn aus der Romandie. Ich glaube wirklich, da gibt es auch eine Zeitenwende. Das ist auch ein bisschen ein Problem dann, oder? Weil natürlich Bundesräte eher aus Leuten kommen, die schon in Bern sind. Nathalie Fontanet wird genannt, Johanna Gappani wäre eben so ein Aushängeschild von einer Parlamentarierin, die links, schon fast links-grün ist, so ein bisschen. Dann ein Favorit, den ich gehört habe, ist der Laurent Favre, Regierungsrat aus Neuenburg. Er kann immerhin darauf hinweisen, dass er 7 Jahre lang bereits Nationalrat war, bevor er zurückgegangen ist als Regierungsrat. Auf das könnte es rauslaufen. Der Damien Gauthier, der Fraktionschef, der wird sicher Ambitionen haben, aber er hat ein bisschen den Makel, oder? Man tut ihn in Verbindung bringen mit dem Debakel in der EU-Politik von seinem damaligen Chef. Er ist nämlich persönlicher Mitarbeiter von Didier Burkhalter gewesen.
Genau, also aus Sicht von der Parteiführung von der FDP, die sich neu profilieren will, die neu will, sich ausrichten will, die aus meiner Sicht und aus deiner Sicht absolut nötig ist und auch richtig ist. Und der Thierry Burkhardt hat da ja auch schon, meiner Meinung nach, deutliche Erfolge können vorweisen, dass man wirklich das Profil wieder erkennt von der FDP. In der Romandie ist das noch nicht so weit. Dort ist es doppelt tragisch, weil wir hatten mal die Liberalen in der Romandie und die sind dann leider aufgesagt worden vom Freisinn. Und der Freisinn ist ja in der Romandie immer traditionellerweise, das sind eben Tradiko gewesen, also sie sind eigentlich immer linksliberal gewesen. Das ist der alte Freisinn in der Westschweiz. Ich rede vor allem vom Wattland, das ist ja vor allem entscheidend. Das Wattland, das sind Linksliberale gewesen, aber es hat eben die Liberalen gehabt und die sind Kopfendeckel zuverlässig liberal gewesen, fast einmal libertär, und zwar sowohl in Neuenburg wie im Wattland, wie auch in Genf. Das sind schöne Zeiten gewesen. Auch sehr viele intelligente, prominente, intellektuelle Liberale hat es gehabt. Das ist eine richtige Tradition gewesen, eine grosse Tradition von der Westschweiz, wo man, wenn ich komme jetzt da richtig ins Schwärmen, man kann es gar noch zurückverfolgen, bis Jean Calvin kann man das zurückverfolgen. Das ist die alte, grosse protestantische liberale Tradition gewesen im Belschland, wo leider alles kaputt, alles weg. Ich weiss nicht, was passiert ist mit der Romandie. Letztes Gespräch mit dem Guy Parmelin, der auch nur den Kopf geschüttelt hat und gesagt hat, wir wissen nicht, was passiert ist. Weil das Lustige ist ja bei der Romandie, sie haben ja Frankreich vor der Haustür und sie schauen ja französisches Fernsehen, sie wissen genau, was passiert. Sie sehen das Elend, eine Misere. Sie sehen eine grauenhafte Regierung. Ich verstehe nicht, warum die bürgerlichen Mühe haben in der Romandie. Gut, gehen wir weiter. Was passiert jetzt? Aber was ist die wahrscheinlichste, was würdest du jetzt sagen, was ist die wahrscheinlichste Wahl da?
Ja, ich denke wirklich, der Laurent Favre, ich kann mich noch besinnen, ich habe jetzt ehrlich gesagt auch beim Schreiben vom Briefing so ein bisschen, was schaut man denn seine Vorstösse ein bisschen an? Da muss ich sagen, mal, das könnte etwas geben. Muss ich wirklich sagen. Die beiden Kantonspolitikerinnen, Christelle Luisier und Nathalie Fontanet, kenne ich nicht gut. Dort kann ich nur vom Hören sagen, dass ich ein bisschen sagen, müssen wir dann genau anschauen, wenn es so weit ist. Heimlich, ich gebe es zu, oder? Ich als wirklich so ein bisschen Konvertit in Sachen FDP muss halt sagen, mir würde Philippe Nantermoe noch gefallen. Ich meine, er ist Vizepräsident von der FDP gsi, Aushängeschild von der FDP in der Romandie, hat mit engagierten Auftritten, insbesondere im Radio und im Fernsehen, viel Freunde gewonnen, auch eben bei der Basis, ist mir wichtig. Weißt, wenn ich, nicht oft, aber etwa die bin ich auch schon eingeladen gsi in die Romandie. Die Basis von der FDP ist durchaus noch so liberal, wie es du vorher beschrieben hast, oder? Ich glaube, es ist wirklich so ein bisschen ein Generationenproblem. Der Philippe Nantermoe ist eine andere Generation, auch weil er natürlich aus dem Wallis kommt. Das ist sowieso, finde ich sowieso gut. Bei ihm ist einfach so, er darf 2027 nicht mehr antreten als Nationalrat. Da sind irgendwie die Regeln bei der Freisinnigen im Wallis sehr, sehr hart. Aber er kann ja trotzdem als Bundesrat antreten.
Genau, das ist kein Problem. Und was ich noch gut finde, das hast du jetzt schon mal angewendet, oder? Martin Pfister ist in dem Sinn auch ein Präzedenzfall. Weil es ist jetzt seit langer, langer Zeit, glaube ich, der erste Mann, wo vorher immer Frauen gehabt, die als Regierungsrätin gewählt worden sind, weil man unbedingt eine Frau gesucht hat und so weiter, niemand gefunden hat. Jetzt ist das erste Mal ein Mann. natürlich auch ein bisschen aus einer gewissen Kandidatennot raus bei der Mitte, ist klar. Aber eigentlich wäre das vielleicht etwas, was die Schule machen sollte. Dass man nämlich den Regierungsrat ganz selbstverständlich einbezieht, wenn man neue Leute sucht. Und vor allem, wir haben es ja vorher mal ein bisschen diskutiert, oder? Was ist die Situation heute im Parlament? Im Parlament haben wir extrem viele Parlamentarier, die jung sind, sehr jung sind, also wo zum Beispiel Familie ein Problem ist, also wo sie dann sagen, nein, meine Kinder sind zu klein, ich kann jetzt
nicht. Weil sie keinen richtigen Beruf gemacht haben,
legitim, oder? Legitimer Grund. Meiner Meinung nach sind die Leute eben zu jung, die sollten gar noch nicht ins nationale Parlament. Das ist der Missstand. Ich muss nicht mit 25 schon meinen, ich könne Bundesfinanzen beurteilen. Nein. Bleiben in den Dörfern und tun mal Hallenbäder bauen. Das wäre der erste Schritt in
was
der
Lokal. Was hast du mit Hallenbäder? Immer.
Hallenbäder bauen. Nein, aber wäre
nicht. Zweiterschwil ein Hallenbad.
Hä?
Haben wir Zweiterschwil ein Hallenbad?
Ja, kannst denken, natürlich, selbstverständlich. Hey.
Das ist hochdefizitär sicher.
70er Jahre hat man überall Hallenbäder gebaut im Kanton Zürich. Die Leute haben zu viel Geld gehabt und überall Hallenbäder gemacht. Und die haben die Schule ja den Spleen gehabt, dass alle anfangen zu schwimmen. Ich musste auch schwimmen im Kanton. Aargau, Baden hat natürlich Hallenbäder, wie wahnsinnig. Leider musste ich dann früher schwimmen. Katastrophe. Ich habe nie gern geschwommen. Katastrophe. So etwas Unangenehmes. Gut, gehen wir zurück zum Thema. Nein, aber ehrlich, gerade in der Romandie, wo man jetzt wirklich, wie du gesagt hast, in der Fraktion in Bern einfach viel linke Hösler hat, wäre sehr, sehr gut. Man könnte die Regierungsräte einbeziehen. Und zweitens, nicht nur aus politischen Gründen, sondern eben das eine wegen dem Jungsein, das andere auch wegen der Exekutiverfahrung. Oder? Mhm. Früher haben wir ein Parlament mit mehr Milizparlamentariern. Heute haben wir so viele Berufspolitiker, übrigens auf beiden Seiten, links und rechts. Finde ich auch ganz eine schlechte Entwicklung. Und Berufspolitiker sind ja einfach, das ist der Typus Tamara Funicello. Man studiert halb, nicht gerade, weiss auch nicht, mit nicht grösster Begeisterung, sondern man macht vor allem Politik und rutscht dann sogar bis in den Nationalrat und hat eigentlich fast nie geschafft. Cedric Wermuth hat ja nicht gerade wahnsinnig viel geschafft und vor allem auch nicht viel Führungserfahrung. Und von dem her finde ich, Regierungsrat, muss ich sagen, sollten wir eigentlich systematisch die immer einbeziehen. In Amerika ist das schon lange der Fall. Ein Governor von einem Bundesstaat ist immer noch eine von den wichtigsten Voraussetzungen, dass man überhaupt Präsident wird, weil man dort eben lernt zu regieren.
Ja, und ich meine, das ist halt ein bisschen so, die Entwicklung wird man nicht einfach rückgängig machen können. Was mir jetzt noch ein bisschen gefehlt hat, ist so ein bisschen die Erfahrung, weißt du, in der Privatwirtschaft, oder? Das ist halt, eben, du hast Tamara Funicello direkt vom Hörsaal in den Nationalratssaal. Und eigentlich ist das System ja so, dass die Leute mindestens militärisch oder dann auch eben in der Privatwirtschaft Führungserfahrung sammeln. Und dann kannst du sagen, okay, wer irgendwie, weiß auch nicht, mindestens Hauptmann, lieber Major war und oder in einer Firma Verantwortung getragen hat für 50, 100, noch lieber für 1000 Leute, der kann nachher auch Führung übernehmen in einem Departement, oder? Das ist irgendwie wie, über das hat man gar nie diskutiert, noch in den 90er Jahren, weil das die meisten einfach so dabei hatten, wenn sie irgendwie Nationalrat sind. Und das hat sich schon komplett geändert, oder? Und du hast es richtig gesagt, auf beiden Seiten. Das gilt eben auch für die SVP, vielleicht dort noch ein paar Namen, wo ich so beim Überlegen draufgekommen bin. Natürlich, aus Genf, Céline Amodru, Vizepräsidentin von der SVP, und muss auch sagen, Aushängeschild von der SVP in der Romandie, könnte sich sicher überlegen, auf den Guy Parmelin zu folgen, wenn er dann möglicherweise zurücktritt. Man rechnet damit eben auch, wie bei Ignacio Cassis, auf Ende 27, also nach der Wahlen. Dann, jetzt, wo der Markus Ritter nicht gewählt worden ist, Esther Friedli. Also, wenn die wirklich will, dann ist es gut möglich, dass sie auf ein Ticket kommt. Zürcher SVP wird sicher sagen, ja nein, es geht nicht nur der Albert Rösti, wir wollen auch einen Sitz. Wird aber ein bisschen schwierig. Ich meine, Nathalie Rickli ist jetzt am Dienstag in der Nacht der langen Messer in Bellevue gesichtet worden, warum auch immer. Sie ist einfach nicht mehr so beliebt, weil sie natürlich nicht eine profilierte SVP-Politik gemacht hat an der Spitze vom Gesundheitsdepartement im Kanton Zürich. Es gäbe noch Magdalena Martullo. Ich meine, formell ist sie Bündner Nationalrätin, aber aufgrund von ihrem Vater kann man sie, glaube ich, schon noch immer noch als Zürcher SVP-Exponentin zählen. Martina Bircher könnte Lust haben, dann direkt von Aarau, wo sie jetzt angefangen hat als Regierungsrätin, wieder zurück auf die Bern zu kommen. Diana Gutjahr darf man nicht vergessen. Pascal Schmid, Franz Grütter, auch der Marcel Dettling sind möglich. Und dann, wenn es wieder ein Roman sollte sein, ein Mann, gibt es einen ganz jungen Nationalrat, der aber interessant werden, Nicolas Colli aus Fribourg. Und zwar interessant ist er, weil er einerseits einen bürgerlichen Hintergrund hat. Er ist Landmaschinenmech, hat später aber noch den Rechtsanwalt gemacht. Und an was erinnert uns das? Natürlich an Christoph Blocher.
Gut, Landmaschinen. Gut, er hat natürlich in den 50er Jahren noch keine Landmaschinen gehabt im Zürcher Wieland.
Er hat aber einen Bauernhof.
Ja, mein Christoph Blocher hat alles noch mit Rössli machen. Nein, so schlimm ist es nicht. Aber ja, klingt noch gut, finde ich. Und eigentlich ist ja auch immer die Frage, muss jetzt die SVP nochmal einen Welschen bringen oder nicht? Der kommt jetzt sehr darauf an, ob beide miteinander zurücktreten. Und das sieht ja so noch aus, oder? Dass Gassis ein paar Mal auch miteinander zurückgehen. Und dann müssen ja eigentlich die FDP und die SVP miteinander reden. Und jetzt würde ich auch sagen, da würden wir jetzt aus gesamtbürgerlicher Sicht müssen einfach sagen, hey, wer hat im Welschland den rechtesten Kandidat und den müssen wir bringen.
Das wäre
die SVP. Also die zwei bürgerlichen Parteien sich eigentlich absprechen, dann wäre das nämlich der Colli. Und das wäre für die FDP natürlich die Möglichkeit, beide Sitze deutsch-schweizerisch zu machen. Das Problem aber bei der FDP ist halt, in der Romandie ist die FDP noch recht erfolgreich. In den meisten Kantonen ist sie eine starke Partei, stärker als die FDP in der Deutschschweiz. Das heisst, die Romans werden sich das nicht gefallen lassen, oder? Die welschen Romans werden sagen, hey, lasst mal, in euren Kantonen schaffen das ja nicht, so die gute Wähleranteile zu machen, wie wir in der Romandie. Also wir haben Anspruch auf den Sitz. Von dem her ist das Szenario, das ich jetzt angetönt habe, nicht so wahrscheinlich. Aber es wäre eigentlich gut, oder? Aus Sicht von einer bürgerlichen Sache wäre es ganz wichtig, dass man aus dem Welschland, so wie der Guy Parmelin ja auch, Guy Parmelin ist Gold wert, weil er ist ein konservativer Bürgerlicher in der Romandie. Das ist so wichtig. Weil eben, du hast ja gesagt, in der Basis von der Romandie, die sind ja durchaus Bacher. Es ist ja nicht so, dass die nicht Bacher sind. Aber die Situation in der Romandie ist ja, was die Medien betrifft, noch viel verreckter. Die Journalisten sind nicht nur links wie bei uns. Normal, nein, bei uns ist normal linksextrem. Nein, sie sind Kommunisten. Sie sind extrem links. Und das führt dazu, dass natürlich auch die ganze Politik linker ist als bei uns.
Das ist so. Also wirklich, das nimmt mich noch Wunder, ob so Gespräche überhaupt möglich sind, weil man müsste sie, du hast schon recht, man müsste sie machen. Neben dem Colli wäre eben Céline Amon drin, wo man muss sagen, die ist wirklich bürgerlich, oder? Ja, aber auch die SVP, also sie schielt natürlich, irgendwie schielt man jetzt auf die Deutschschweiz wahnsinnig. Bin auch nicht sicher, ob es gescheit ist. Man darf auch die Romandie nicht einfach abschreiben, oder?
Nein, meine,
hast, die Abstimmungen und bei Wahlen hast du ein riesen Problem. Genau. Also am Schluss brauchen wir vielleicht eben einen Held, ein Held, eine Heldin, wo die in der Romandie die das noch aufrechterhalten. Und eben, dann muss ich sagen, dann liegt man halt bei Amo 3, Colli oder eben bei einem Philippe Nantermont. Aber ich habe am meisten Angst vor irgendeiner weichgespülten FDP-Kandidatur, wo man dann fast nicht bekämpfen kann, weil man irgendwie Schiss hat davor, ja.
Genau, und Variante mit dem Tessin geht jetzt auch nicht mehr, oder? Weil irgendwo hat man dann nicht das Gefühl, der Tessin, alle haben den Tessin gern, aber also das Tessin gern, aber man kann nicht die ganze Zeit, könnte jetzt Tessin auch nicht unbedingt im Bundesrat sein. Da könnten ja auch mal die Schweizer wieder mal überstellen, zum Beispiel. Also gut, Petra Gössi wäre aus dem Kanton Schweiz, ist jetzt aber auch nicht unbedingt noch denkbar, weil der Innerschweizer Sitz ist jetzt besetzt. Die Innerschweiz hat ihren Anspruch erfüllt, das heisst auch Franz Grütter. Kommt wahrscheinlich nicht mehr unbedingt in Frage, will er nicht. Magdalena Martullo, noch ganz kurz, wäre sicher die Beste. Muss man jetzt einfach sagen, weil die werden Elon Musk von der Schweiz. Leck würden die Verwaltungsleute, würden die Gumpen. Und ich muss ehrlich sagen, die Bundesbeamten hätten sie so verdient. Die haben sie so verdient. Weil die Bundesbeamten haben eine wichtige und eine traurige und eine grusige Rolle gespielt, wo es darum gegangen ist, um die Abwahl von Christoph Blocher. Das ist ja, wir sehen es jetzt ein bisschen in Amerika, wie die Verwaltung tickt. Und das ist bei uns genau das Gleiche. Das ist heute nur noch eine Organisation von Linken. Da gibt es noch ein paar ganz wenige vernünftige bürgerliche, paar noch nette linksbürgerliche, aber der Rest ist links. Die sind links. Schaut mal, wie die Stadt Bern wählt. Dort wohnen nämlich die Beamten. Schaut mal die Region Bern an. Die sind auch links. Dort, wie in Washington, genau das Gleiche. Deshalb, wir brauchen unbedingt Martullo. Ich halte das für unwahrscheinlich, weil sie muss ihr Geschäft führen. Sie hat noch keine Nachfolgeplanung und will wahrscheinlich auch nicht. Aber sie wäre am besten, weil die Bundesbeamten, denen würde ich das gönnen. Ha, dass man mal das Homeoffice wird nachher verleiht auf Ems. Wird auf Ems verleiht. Ah, ja, wäre das schön.
Nur Riemer. You, Dreamer, you.
Ja, jetzt, genau. Oh, ich bin jetzt der Dreamer, oder?
Genau.
Und dann würden wir nämlich eher ein Departement, würde sie dann verlegen ins Buschlaf. Das Buschlaf ist sowieso eine vernünftige, sehr vernünftige Gegend.
Sehr gut.
Sehr vernünftig. Super. SVP Hochburg, da hat es dann vernünftige Beamte. Können wir noch die letzten Italiener auch noch, können wir gerade auch noch holen, die, die noch gut sind, die ticken, gut ticken, die könnten in einem Departement, ich weiss auch nicht, Doge. Wir machen dann auch Doge, wir machen auch ein Departement für Beamtenbekämpfung. Das wäre dann unser Ziel. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Ja, Corona ist wieder ein Thema, weil der BND, das ist der Bundesnachrichtendienst von Deutschland. Und das ist ein relativ grosser Dienst. Es gibt Leute, die sagen, ja, es ist nicht mehr so fähig, glaube ich nicht. Ich glaube, das ist ein wichtiger Dienst, das ist ein grosser Dienst. Und der ist, und das ist der Skandal, schon länger zum Schluss gekommen mit einer Wahrscheinlichkeit von 80-90%, glaube ich, du weißt es genauer, dass Corona, was gewisse Leute schon lange behauptet haben oder vermutet haben, eben wirklich aus dem Labor gekommen ist.
Dominik. 80-95%, das ist also sehr viel. Und zum Schluss gekommen ist schon 2020. Musst du dir das mal einfach vorstellen, kurz. In der ersten Woche von der Pandemie ist er zum Schluss gekommen, hat das auch gemeldet, aber man hat dann das unter den Teppich da. Und es ist interessant, oder? Ich meine, schon die amerikanischen Geheimdienste haben ja das auch schon gemeldet. Dann hat man das hier überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Ich glaube aber, bei Bern einfach haben wir mal darüber geredet, wenn ich es richtig im Kopf habe. Jetzt, wo es beim BND kommt, dann tut man es zur Kenntnis nehmen, tut es aber gerade verwedeln. Und zwar in deutschen Medien, auch in Schweizer Medien. Jetzt da, ich habe jetzt heute Morgen das gelesen bei SRF, oder? Man tut es dann mit Fragezeichen versehen, man tut irgendwie sagen, wie schwierig die mögliche Einschätzung ist. Es ergibt sich kein klares Bild aus dem Bericht. 80-95%, aber kein klares Bild, oder ja. Und ja, es ist fraglich, wie belastbar sind die Erkenntnisse. Nein. Es kommt immer mehr raus.
Genau, und ich meine, erstens sind wir zwei Sachen. Das eine ist einmal, und das ist sicher ein deutsches innenpolitisches Problem, es ist doch unglaublich, dass die Regierung zuerst Merkel und nachher Scholz, das einfach völlig unter Verschluss gehalten hat. So eine wichtige Erkenntnis. Für was haben denn die im BND? Und ich meine, es ist logisch, warum sie es unter Verschluss gehalten haben, weil einerseits ist es, hat das ganze Narrativ, wo man gehabt hat, ja, das ist etwas, wo die Menschen nichts dafür können und ist gar nichts passiert und so weiter, ist natürlich aufgelöst worden. Das ist unangenehm gewesen, weil man bei Corona sowieso von Anfang an in ganz anderen Fragen keine Dissidenz zugelassen hat. Ich meine, man hat keinen Pluralismus mehr gehabt in unseren Ländern. Das ist eigentlich, wie man heute denkt, muss ich sagen, sind wir eigentlich vom Affbissen gewesen. Was ist eigentlich los, dass plötzlich alle die gleiche Meinung haben müssen, was ja eigentlich ein Zeichen davon gewesen ist, dass eben die Regierung erstens gewusst hat, wir sind nicht so sicher, ob das wirklich stimmt, was wir da verordnen. Und die Sachen, die sie verordnet haben, sind so extreme Eingriffe gewesen in unsere persönliche Freiheit, in die Wirtschaftsfreiheit, in die Pressefreiheit, in alles, was Gottverdeckel die letzten 200 Jahre als Errungenschaften gilt im Westen. Das ist das erste Problem. Und das zweite Problem ist natürlich China. Dass man nämlich China immer mit Samthandschuhen anlangt. Für Deutschland sowieso ganz ein wichtiger Exportmarkt. Jetzt ist es zwar nicht mehr so grossig, aber immer noch sehr wichtig. Ja, aber das geht doch nicht. Ich meine, muss ich mir sagen, als deutscher Bürger, würde ich sagen, für was zahle ich einen BND, wenn der noch eine solche Erkenntnis hat und ich darf die gar nicht erfahren?
Ja, natürlich, um das geht es auch. Und das wird das Vertrauen der Menschen in Deutschland in die Regierung nochmal erschüttern, zusammen mit den Entwicklungen von dieser neuen Regierung, die noch im alten Bundestag Schulden um 500 Milliarden ausbaut. Das sind Ich glaube wirklich, ich kann fast nicht anschauen, was da in Deutschland läuft. Da ist ja die österreichische Zuckerregierung oder die Ömpel, wie man der sagt, noch fast besser, wo wenigstens ein bisschen etwas macht. In Deutschland ist unglaublich. Wie beurteilst du, was dort abgeht?
Gut, erstens finde ich, ist eine grosse Enttäuschung, wie der Friedrich Merz bis jetzt operiert hat, oder? Ich habe eine gewisse Hoffnung gehabt. Er ist wirklich, ich meine, der ist sackbürgerlich. Also, da muss man keine Angst haben. Der ist bürgerlich, der kommt raus. Der kennt Hayek, der hat ein liberales Weltbild auf jeden Fall. Und gehört auch zu der alten westdeutschen CDU. Das ist eigentlich alles gut gewesen. Aber wie nähert sich von dieser SPD über den Tisch ziehen lässt, das ist also schon ein starkes Stück. Und da denke ich schon, hey, Matt Sterne, wo hat denn der verhandeln gelernt? Weil die SPD, oder, das erste hat natürlich schon mal angefangen. Sein Fehler, habe ich immer einen Fehler gefunden, so deutlich immer zu sagen, AfD kommt für uns gar nicht in Frage. das hat einen wahnsinnig geschadet in diesen Verhandlungen, weil die SPD hätte ja können machen, was sie wollen. Die haben ja genau gewusst, hey, der Merz will ums Verrecken Bundeskanzler werden, das ist auch schlecht, wenn man das merkt, so stark, will unbedingt Kanzler werden. Wir können eigentlich jetzt alles fordern, weil er hat keine Alternative. Er kann nicht mit der AfD kann er koalieren, weil er hat sie so viel Mal ausgeschlossen. Und wieso machst du das? Wieso machst du das, Friedrich Merz? Du hättest ja können für dich selber das ausschliessen. Aber dass du das öffentlich 400 Mal sagst, damit die SPD genau weiss, jetzt haben wir den wirklich am Wickel, wir können mit dem machen, was wir wollen, das ist schon sehr, sehr schwer nachvollziehbar. Und man sieht jetzt das Ergebnis. Ich meine, man muss schon sehen, die alte Ampelregierung ist verbrochen, weil die FDP zu Recht sich geweigert hat, die Schuldenbremse auszusetzen. Wegen dem ist die FDP, eine bürgerliche Partei, aus der Regierung rausgegangen und jetzt vernichtet worden vom Wähler. CDU macht jetzt genau das, was die FDP nicht hätte wollen. Das gibt's doch gar nicht. Und die haben die Wahlen gewonnen. Ich habe gemeint, sie hätten die Wahlen gewonnen. Es sieht so aus, als hätte die SPD die Wahlen gewonnen. Die haben jetzt genau das bekommen, was sie wollen. Mit ihren lächerlichen 16%. Nichts mehr haben sie eigentlich. Und man sieht so, wie der Lars Klingbeil auftritt. Das ist ja eigentlich der Chef, hat man das Gefühl. Unglaublich. Und zweitens, was ich auch noch finde, oder, bei den Schulden. Ich muss sagen, ich habe jetzt auch den Schuldenstand angeschaut, noch ein bisschen von Deutschland, die können sich das leisten. Und die deutsche Infrastruktur ist eine Katastrophe, da muss man etwas machen. Und die Bundeswehr ist noch die grössere Katastrophe und das ist gemeingefährlich. So wie es jetzt funktioniert, wo wir nicht wissen, ob Trump Amerika zurückzieht aus Europa, ist völlig klar, Deutschland muss unbedingt aufrüsten, ganz schnell aufrüsten. Ich habe nichts dagegen, dass man jetzt die 500 Millionen Milliarden rausnehmen und das macht. Da habe ich nichts dagegen. Aber dann würde ich aber eine Gegenleistung sehen von der SPD, Heimatsterne. Und wo ist die? Migration, das Thema Nummer 1 für den deutschen Wähler. Deswegen ist der AfD über 20%. Kopfendeckel, das ist niemand mehr. Die reden nicht über Migration. Die SPD hat bis jetzt keine, meiner Meinung nach, keine sichtbare, vielleicht täusch mich, keine sichtbare Konzession müssen machen. Kommt Geld über wie à la Gogo. Infrastruktur, das ist immer gut für die Linken, das haben sie immer gern, dann können sie wieder anfangen, Solarzellen und Windräder bauen. Das ist häufig Verständnis von Infrastruktur bei denen, nicht Autobahnen. Da werden nicht Autobahnen gepflegt und Autobahnbrücken gepflegt, sondern wieder birnweiche Windräder aufgestellt. Nein. Keine Konzession von der SPD. Also muss ich sagen, Herr Merz, noch nicht richtig gut. He?
Nein, mit einem viel zu grossen Teil von diesen 500 Milliarden tut man einfach Differenzen, die man hat zwischen CDU und SPD, einfach mit zupflastern, mit Geld. Oder? Also ich habe so Aufstellungen gesehen, dass man eben genau die Sachen, die Herr Merz eigentlich sollte kürzen, halt weiterfinanziert, aus dem raus. Oder? Also wenn es wirklich ganz streng. Nur Armee und Infrastruktur wäre, ja, könnte man wirklich sagen, dann machen das. Aber wie immer, wenn Politiker einen Geldtopf haben, können sie nicht nur das damit finanzieren, was sie sagen, dürfen sie damit finanzieren, sondern noch alle anderen Hobbys von sich selber und insbesondere von politischen Gegnern auch noch. Das wäre auch in der Schweiz so. Darum hat diese Woche ein Podium geleitet über das Entlastungspaket 27, oder? Und natürlich, die Eva Herzog, Ständerätin aus Basel, will auch bei uns Schuldenbremse lockern, oder? Und du sagst auch bei uns, ja, man braucht das Geld für die Infrastruktur, man braucht es für die Armee. Plötzlich wollen die Sozialdemokraten die Armee finanzieren, oder? Ja. Dann muss man einfach, wissen, dass das, was man sagt und das, was man dann macht, immer zwei riesig verschiedene Sachen sind.
Genau. Und wenn man nämlich Geld überkommt für die Armee und die SP klatscht für das, dann kann man sicher sein, was passiert. Es werden nachher Solarzellen auf Kasernendächer gebaut. Und das ist im Fall kein Witz, das ist wahr. Das hat Viola Amherd gemacht. Als wäre das jetzt das Dringendste, was es gibt, dass die Kaserne jetzt auch noch erneuerbare Energie produzieren können. Das ist nicht das Kerngeschäft von einer Armee, im Fall. Und jetzt ein anderes Beispiel aus Deutschland, das ich auch gut kenne. Ich meine, 100 Milliarden ist doch das Sondervermögen gewesen, wo der Olaf Scholz für die sogenannte Zeitenwende zur Verfügung gestellt hat. Von diesen 100 Milliarden, ein grosser Teil, mir hat über gesagt, wo draus kommt, 10% von diesen 100 Milliarden, wo geht das Geld hin? Das geht nicht in Panzer, nicht in Waffen, nicht in Munition, Nein, die haben die deutschen Kasernen angefangen zu renovieren. Und zwar gebäudetechnisch auf den neuesten Stand gebracht.
Ja, Smart
Energy, wo natürlich wahnsinnig gut ist. Grün, 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 grün. Wahnsinnig teuer. Ich weiss es auch von einer Schweizer Firma, die da sehr, sehr gute Geschäfte gemacht hat. Das gönne ich dieser Firma. Jeder Schweizer Firma, die Geld verdient, gönne ich das sowieso. Aber es ist doch pervers. Jetzt haben wir Heimatsterne, der Herr Putin. Und was machen die Deutschen? Sie tun die Gebäudetechnik von ihren Kasernen aus der Nazi-Zeit verbessern. Ist das, was Adolf Hitler 1933 zuerst gemacht hat? Ja, dass er zuerst mal gesagt hat, ich mache meine Kasernen schön, damit meine Soldaten es schön haben. Nein, der hat Panzer gebaut. Heimatsterne. Und genau so läuft es vielleicht auch mit diesen 500 Milliarden, oder? Da werden dann noch Panzer, das ist übrigens auch wahr, he? Die deutschen Panzer sind ja so ausgerüstet worden, dass auch schwangere Soldatinnen können ohne Gefahr in einem Panzer sitzen und fahren. Auch das eine Priorität, wo man denkt, und das war übrigens Ursula von der Leyen gewesen, nur zum Thema Aufrüstung von Europa, wo Ursula von der Leyen jetzt einleitet, Dominik.
Ja, es sind eben nicht schwangere Soldatinnen. Gendergerecht wäre, schwangere sich als Soldatinnen identifizierende Mitglieder von der deutschen Streitkräfte. Bitte.
Genau, also nur das klar ist.
Nein, weißt du, das müssen wir da
auch nicht. Echte Frauen, wo können Kind haben? Das ist immer noch so, dass
der Begriff echte Frauen das ist.
Ganz gleich, wie ihr euch definiert.
Tamara Funicello hinein und schlägt dir mit einem Gummiknüppel.
Ich freue mich drauf. Kein Problem. Gut. Das war es. Bern einfach an dem 14. März 2025. Dominik Feusi und Markus Somm. Auf nebelspalter.ch. Könnt ihr uns abonnieren, so könnt ihr uns am besten unterstützen. Zweitens, ganz, ganz wichtig, könnt ihr euch nie entschuldigen, wenn ihr noch nie schwanger in einem Panzer gefahren seid. Macht's gut und in dem Sinn, bis bald. Bis nächsten Montag, gleiche Zeit, gleicher Kanal. Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch